magst gerne Videospiele, aber möchtest vielleicht ein bisschen über den Tellerrand schauen und selber welche entwickeln? Dann ist das die Folge Open Ears Open Future für dich, denn es geht um das Studium Game Design an der IU Internationalen Hochschule. Das bieten wir aktuell im Mai-Studium und im Fernstudium an und ich spreche dazu heute mit Marion Planck und Rudolf Inderst. Ja, stellt euch doch gerne mal vor, Ladies first. Marion, wer bist du? Was machst du an der IU?
Ja, hi, danke für die Einladung. Ich bin die Marion, ich bin Professorin für Game Art am Studiengang Game Design. Seit mittlerweile fast einem ganzen Jahr bin ich schon dabei im Studiengang. Und ich habe die Hauptaufgabe, unseren Game DesignerInnen Game Art beizubringen, also die Grafikaspekte. Und ansonsten habe ich sehr viele Jahre Erfahrung in der Spielebranche. Ich bin seit 10 Jahren Spielegrafikerin, im Moment seit 11 Jahren mittlerweile. Und habe selbst auch was Ähnliches studiert, also kann mich gut in die Studis reinversetzen.
Sehr schön, das klingt ja super spannend. Rudolf, was genau machst du an der IU?
Ich kümmere mich
Hallo.
in unserem Studiengang Game Design um das Thema digitale Spielforschung und um die kritische Spielanalyse. Und schaue auch so ein bisschen, dass die Einführung ins wissenschaftliche Arbeiten generell nicht zu kurz kommt. Und ich bin seit dem 01.01.2022 dabei.
Warum wolltest du denn Professorin für Game Art werden, Marion? Wie kommt man dazu?
Das hat sich total lange angebahnt, weil ich schon ganz lang Dozentin bin an verschiedenen Hochschulen. Schon seit 2015, glaube ich, unterrichte ich. Und habe auch immer ganz viele Workshops gegeben, zum Beispiel für Grafiktabletthersteller und so weiter. Bin ich durch ganz Europa gereist und habe quasi Studierenden erklärt, wie man Grafiken macht für Computerspiele, also Animationen, Monster zeichnen, Waffen designen, modellieren und so weiter. Und mir hat das Unterrichten immer mehr Spaß gemacht als das selber machen. Also selber gestalte ich auch wahnsinnig gern Spiele. Ich liebe es, Spiele zu machen, aber das Wissen weitergeben, das war für mich immer so die Königsdisziplin. Und dann ist der Wunsch entstanden, dann, als ich Mama wurde, vielleicht nochmal was anderes zu probieren. Und dann habe ich mich beworben, dann hat es geklappt.
Rudolf, wie bist du zu dem ganzen Themengebiet gekommen?
Ich komme ursprünglich aus der Politikwissenschaft und der Kulturgeschichte und die digitale Spielforschung hat einen sehr interdisziplinären Charakter. Das heißt, wenn man sich also ein bisschen nach links und rechts umschaut, dann gibt es da genügend Ankerpunkte, um an jegliche Forschung anzudocken. Und nachdem ich dann das erste Mal promoviert hatte in München, und ich angefangen habe, in der Industrie zu arbeiten, lange Zeit im Bereich Social Media und Community Management, habe ich praktisch immer 50-50 oder fast 50-50 gearbeitet mit Lehraufträgen an Hochschulen, an Unis, mal öffentlich, mal privat auf der einen Seite und eben auf der anderen Seite bei einem Publisher, bei einem größeren Publisher. Und irgendwann habe ich dann sozusagen den Sprung ganz rüber in die Game Studies gemacht und habe bei der I durfte bei der EU anheuern. So kam das zustande.
Gibt es ein Spiel, wo ihr beide sagt, das ist so der Goldstandard, da bin ich neidisch, dass ich das nicht gemacht habe?
So eine schwierige Frage. Ich fange mal an, Rudolf, du kannst noch nachdenken. Es gibt bestimmt zwei. Das eine, was mich zur Spieleentwicklung gebracht hat oder wo ich gesagt habe, da will ich mal mitmachen, ist American McCheese Alice. Das ist so ein Horrorspiel über Alice im Wunderland. Und damals habe ich gesagt, ich will, wenn das zweite rauskommt, will ich mit produzieren. Und dann, als das zweite rauskommt, war ich aber leider gerade erst mit dem Studium fertig. Das habe ich nicht geschafft. Und das zweite, was ich ganz toll finde als Pixel Artist, weil ich so ein bisschen Retro-Spiele mache, ist Stardew Valley. Das ist so ein ganz Klassiker aus der Nostalgie-Richtung. Wo man seine eigene kleine Farm aufbaut und so ganz gemütlich, cozy. So ein bisschen das Gegenteil von American McCheese Alice. Das sind so die zwei, oh, da hätte ich so gern mitentwickelt, aber vielleicht beim nächsten Titel.
Vielleicht Stardew Valley 2, wer weiß.
Vielleicht Stardew Valley.
Bruder, was gab es bei dir?
Also bestimmt aus meinem ursprünglichen Forschungsinteresse heraus bestimmt World of Warcraft. Aus meiner jetzigen Leidenschaft eher heraus bestimmt Dear Esther und Goldstandard, wie wir auch vor kurzem auch in einer überdramatisierten TV-Schmonzette sehen konnten, Tetris.
Die Frage, seit wann gibt es eigentlich überhaupt diesen Studiengang Game Design? Das ist ja auch, glaube ich, für den deutschsprachigen Raum etwas eher Spezielleres. Es ist ja, die Games-Branche wird immer größer in Deutschland, aber seit wann wird das jetzt eigentlich so aktiv angeboten, zu sagen, studiert Game Design? Machen, du hast gesagt, du hast schon mal was in die Richtung studiert. War das damals auch schon wirklich Game Design oder hieß das noch anders?
Das hieß anders. Ich habe Multimedia Arts studiert in Salzburg, an der FH Salzburg. Das ist eine staatliche Schule und eine staatliche Uni und das war eine der allerersten, die das überhaupt angeboten hat. Und zwar hat man dort den Master in Game Design machen können, ja, also in 3D-Animation und Game Design. Und das war eher die grafische Richtung. Also wir haben zwar auch Spiele designt, aber nicht so, wie wir es jetzt im Studiengang anbieten, so wirklich das Handwerk zu lernen, wie man Spiele macht, sondern eher so. Wir haben halt Grafik gemacht und das dann irgendwie in ein Spiel verwurscht. aber das ist auch ein ganz, ganz toller Studiengang. Und seitdem, seit meinem Abschluss vor 11 Jahren, 11 Jahren, 12 Jahren, hat sich ganz viel getan und ganz viele tolle Studiengänge haben sich entwickelt. Unter anderem eben unserer, der ist noch ganz neu und frisch. Wir haben vorhin gerade überlegt, seit wann es ihn gibt. Wir wissen es nicht genau, weil wir nicht von Anfang an dabei sind. Seit 2 Jahren ungefähr hat er sich so entwickelt.
Es ist tatsächlich so, dass sich dass sich Game Design als Studium, also hauptsächlich auf Bachelor-Niveau oder Bachelor-Studiengänge, zunehmend verbreitet. Es sind mittlerweile auch immer mehr, was man früher als FHs bezeichnet hat, weniger Universitäten. Und natürlich die privaten Anbieter sind dabei vorrangig. Und mein eigener Schwerpunkt wiederum ist, hat eine gewisse Sonderrolle, weil es ist ja eigentlich nur so ein ganz kleiner Ausschnitt unseres Curriculums und der hat ein bisschen schwieriges Standing, weil es ist tatsächlich so, dass wir bisher in den Game Studies wenig als Fach, als Disziplin sozusagen institutionalisiert sind. Und darum tauchen wir oft bei den Game Designern auch so mit am Rand so ein bisschen auf. Und das ist bisher das harte Los, das harte Schicksal, das wir fristen. Aber deswegen macht es nicht weniger Spaß, weil tatsächlich merken wir ja auch, Game Designer und Game Designerinnen, den tut es auch ganz gut, wenn sie auf der Seite so ein bisschen reinschnuppern können und keiner erwartet, dass sie danach in die Spielforschung gehen wollen. Also wir wollen Praktiker und Praktikerinnen ausbilden und empfinden es dann eher so als Komplettpaket, dass sie das eben auch mitnehmen können, ja.
Also du hast jetzt schon ein bisschen quasi meine nächste Frage ein bisschen aufgegriffen, was so das Typische ist im Alltag. Womit beschäftige ich mich denn jetzt eigentlich im Studium Game Design? Das ist schon ziemlich breit aufgestellt. Was sind denn so die zentralen Inhalte dieses Studiums?
Also das Game Design an sich ist schon ein sehr besonderer Studiengang, weil viele andere Studiengänge konzentrieren sich eben nur auf Programmierung, also auf die Softwareentwicklungsseite, nur auf Art, also Game Art, Grafik, Modeling und so weiter. Und wir machen so einen holistischen, ganzheitlichen Blick auf das Ganze, bilden dann im Endeffekt Game DesignerInnen aus. Ja? Also die DesignerInnen, die sind ja die, die sich die Spiele ausdenken und die ganzen Mechaniken und Regeln und so weiter festlegen. Und das ist so unser Ziel. Aber wir wollen, dass die Studis alles mal lernen, was so mit dem Spielekosmos zu tun hat. Ja? Das fängt an bei den Regeln aufstellen und in einem Regelheft zusammen zu schreiben, bis hin zu ganz am Schluss die Vermarktung und wie man das Ganze dann pitcht und wie man vielleicht sogar einen Geldgeber für seine Idee findet. Ja, also es ist wirklich das Komplettpaket, sodass die Studis nach dem Abschluss aufgestellt werden, entweder auszugründen, selber vielleicht ein Indie-Studio zu gründen oder anzuheuern bei einem großen Studio. Genau, aber das beantwortet nicht deine Frage, wie der Alltag ausschaut. Also, sorry, ich rede einfach mal weiter, Rudolf, du kannst gern reinspringen. Also, wir haben viele praktische Projekte, die die Studis machen und einen großen Theorieanteil. Also, ich mache ganz viel so praktische Kurse und zum Beispiel der Rudolf hat Seminare und viele theoretische Vorlesungen, wo dann quasi im Endeffekt alles so zusammenkommt und sich dann so ein super professioneller Game Designer am Schluss rauskommen soll.
Ja, es ist wichtig zu verstehen,
Rudolf,
dass letzten Endes mit einem Berufsbild zu tun am Ende ist so ein Bottleneck ist. Game DesignerInnen sollen Fähigkeiten entwickeln, gleichzeitig von Vision bis zur Vermarktung auf jeden Fall mindestens gut mitreden zu können, aber gleichzeitig müssen sie auch eine Tonalität und eine Sprache entwickeln, um ihre Teammitglieder eventuell zusammenzuziehen und mit jedem auf seine Art und Weise sprechen zu können, sich verständlich zu machen, um rüberbringen zu können, meine Vision sah das und das vor und ich möchte es dir gerne in deine Sprache so ein bisschen auch übersetzen. Ja? Deswegen müssen wir gleichzeitig gucken, dass die Leute überall reinschauen können und mitreden können und gewisse Kompetenzen am Ende des Studiums haben, um das machen zu können. Und gleichzeitig aber auch im Sinne von einem, ja, fast schon Projektmanager, einem visionären Projektmanager, den Überblick zu behalten, weil es natürlich ein wahnsinnig breites Spektrum ist, wie es die Marion gerade angedeutet hat, von der ursprünglichen Spielidee, also im Sinne eines Autoren oder einer Autorin, sich das zu überlegen, das sich durchzukonzeptionieren, bis hin am Ende die Anträge zu schreiben, um irgendwie Mittel zu kriegen und stemmen zu können oder in die Vermarktung gehen zu können. Das ist schon ein unheimlich breites Spektrum dann, ja.
Ja, das klingt danach. Also ich mache ja Video und bei Video ist es schon sehr viel, sehr breit aufgestellt, was man eigentlich alles so mitbringen muss. Und ich glaube, Game, wenn ich jetzt so höre, das ist ja noch ein komponenter Aspekt, Programmierung und solche Sachen. Und das sind nochmal, das sitzt quasi nochmal eine Schippe oben drauf. Und deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, dass Projektmanagement da ein großer Anteil ist. Aber das zielt auch so ein bisschen auf meine nächste Frage ab, ob vielleicht beginnende Studierenden da mit einer falschen Vorstellung auch rangehen, weil man hört so, ah, Game Design, cool, ich mache Videospiele, haha, ist ja, was ich gerne in meiner Freizeit mache. Haben die vielleicht grundsätzlich dann eine falsche Vorstellung, was sie dann konkret in dem Studium erwartet?
Ich glaube, die falsche Vorstellung, und ich glaube, das sind wir nicht die einzigen oder der einzige Studiengang, ist oft begründet darin, dass man denkt, dass man mit der Studienzeit, also den Vorlesungen und der veranschlagten Zeit, alles lernt und alles abdeckt, was wichtig ist. Meiner Meinung nach müsste man noch, sagen wir mal, die doppelte Zeit obendrauf legen und nochmal, um das alles zu vertiefen, um sich zu spezialisieren. Ich glaube, das ist so der größte Punkt, dass man einfach nochmal Hausaufgaben zu Hause machen muss. Das können wir aber natürlich nicht verlangen. Das ist dann die Leidenschaft der Studis selber, die sie dann dazu bewegt, nochmal sich zu Hause hinzusetzen, bis spät in die Nacht. Viele unserer Studis arbeiten Vollzeit, finanzieren sich das Studium selber, kommen abends in unsere Vorlesungen bis 21, 22 Uhr. Das ist, glaube ich, schon hart, dann nochmal bis Mitternacht weiterzumachen. Ne? Wir wollen natürlich, dass sie international sich durchsetzen können gegen die Konkurrenz, weil am Arbeitsmarkt ist die groß. Ich glaube, das ist so ein bisschen, wo vielleicht eine falsche Erwartungshaltung besteht. Aber von dem, was sie lernen, eher nicht, weil es soll ja jeder bei uns seine Leidenschaft entdecken. Ja? Wenn der eine entdeckt, oh, ich liebe doch Game Art, dann kriegt er bei uns alle Mittel an die Hand, sich vielleicht dahingehend dann weiterzuentwickeln. Oder ich bin doch der klassische Softwareentwickler und ich will ein großes Studio und ich will weiß nicht, die Server programmieren und Live-Maintenance machen für ein großes MMORPG, da kriegt er bei uns den Anstoß. Ja? Also da ist, glaube ich, nicht so ein großer Bruch da. Aber man muss schon nochmal zu Hause noch von selber ein bisschen lernen, um alles zu vertiefen. Ja.
Ja.
Oder wie siehst du das, Rudolf?
Ja, ich glaube, dass wir da in Deutschland, gerade in Deutschland, vor einer Herausforderung insofern stehen, als dass wir ja permanent von unserem fleißigen Bundesverband Game zum Beispiel die großen Erfolgszahlen präsentiert bekommen und 9 von 10 Arbeiten, die ich auf dem Tisch bekomme, die sich so allgemein irgendwie in das Thema rantasten, fangen gerne an mit den Einnahmen und den Umsätzen der Spielebranche an. Und zugegebenermaßen, die sind ja auch riesig. Und dass da kein Abbruch erstmal vorhanden sein wird, ist, denke ich, auch ziemlich eine sichere Wette. Aber wenn man dann genau ranschaut oder reinschaut mal, wer macht denn diese Umsätze? Das sind nicht die deutschen Studios und das sind nicht die deutschen Publisher. Also diese Erwartungshaltung, der deutsche Markt wartet nur auf mich als fertigen Game Designer. Den Zahn muss man den Leuten schon so ein bisschen schon ziehen. Das heißt, wer nach dem Motto studiert, Englisch ist gut, Deutsch ist leichter, es sind Erwachsene. Da muss man einmal sagen, wie die Situation ist, so ein bisschen Reality-Check machen. Und wenn sie dann als selbstverantwortliche Individuen und autonome Menschen immer noch glauben, das reicht, so wie sie es machen, ja, dann haben sie am Ende vielleicht ein tolles Bachelorzeugnis.
Das ist ganz spannend, ja. Gibt es denn vielleicht auch Denken und Ängste bei angehenden Studierenden, zum Beispiel auf Vorkenntnisse? Das gibt es immer so, also ich höre das ganz oft, wenn wir uns so ein bisschen mit Studierenden beschäftigen oder ich hüpfe auch ab und zu mal so beim Open Campus Day hier in Berlin rum und die fragen dann auch ganz gerne mal, wenn es um Game Design geht, muss ich eigentlich programmieren können oder muss ich das und das mitbringen oder muss ich der super Künstler schon sein, um eben so Game Art auch machen zu können? Was habt ihr da so für Erfahrungen mitgemacht?
Also total, also die Ängste sind total da, dass man vor allem in Game Art, ich kann natürlich für Game Art am besten sprechen, dass man sehr gut zeichnen können muss, auch als Game Designerin. Das ist natürlich nicht der Fall, aber man muss seine Ideen auf irgendeine Art und Weise kommunizieren. Ja? Es gibt Worte, es gibt Skizzen und wir wollen quasi in unseren Kursen, die wir so haben, oder die heißen bei uns ja Creative Labs, die C-Lab-Projekte, wollen wir ihnen so ein bisschen den Prozess zeigen, ja, und bei uns in den Kursen ist zum Beispiel immer der Weg das Ziel, ja? Also wenn das Endergebnis nicht die beste Zeichnung oder das beste 3D-Modell oder das allerbeste vom besten, sauberste, programmierteste Spiel ist, dann ist es nicht schlimm, wenn der Weg dorthin voller Exploration war und voller Erforschung und voller Freude und man da viel gelernt hat. Das ist uns wichtiger, als dass das Ergebnis gut wird, weil wenn man als Game Designerin arbeitet, dann wird man automatisch gut in diesen Dingen. Ja, das ist dann Learning on the Job. Aber wir können eigentlich nicht mehr tun, als so das Handwerk mitzugeben und so die Motivation auch rauszukitzeln. Aber so für die Bewertung oder die Noten, die wir geben, zählt oft nicht, dass das jetzt das Allerschönste oder Schickste oder vielleicht sogar die beste Idee ist, gar nicht. Sondern eher die Ausarbeitung und dass man sieht, dass das Handwerk beherrscht wird. Das ist ein bisschen schwer zu erklären, wenn man nicht drin ist, aber unsere Studis wissen genau, was ich meine.
Ein bisschen, der Weg ist das zielmäßig, klingt es ein bisschen.
Total, aber, ja.
Verstehe ich.
Ich glaube, gerade bei dem Thema Programmierung, da haben wir ja auch den fantastischen Kollegen Jörg Burbach. Warum ist er fantastisch? Weil er einen Bart hat und wenig Haare und auch nicht so klein ist. Und darum ist er so ein Bruder im Geiste sowieso schon. Nee, im Ernst. Man würde sich ja auch wundern und sagen, der ist perfekt schon kann. Warum studiert er das? Warum studiert er das nochmal? Ja? Also klar, es gibt eine gewisse Titelgeilheit, die ist natürlich in Österreich noch viel ausgeprägter als in Deutschland. Kann man sich natürlich überlegen, ob man dann das Geld in die Hand nehmen möchte. Spricht nichts dagegen, kommt nur alle zu uns. Wir freuen uns über jeden und jede, die bei uns landet. Aber im Grund gebe ich Marion vollkommen recht, auch beim wissenschaftlichen Arbeiten, da geht es letzten Endes um ein Handwerk. Da wird man nur besser, wenn man es einfach oft wiederholt. Und klar kommen dann oftmals, gerade vielleicht zum Beispiel die Abitur gemacht haben, die haben irgendwie noch so ein bisschen im Kopf so kleine wissenschaftliche Vorarbeiten, wie eine Hausarbeit aussehen kann. Und die wissen noch so ein bisschen, wie war das nochmal mit dem Zitieren und der indirekten Rede und den Primärquellen und Sekundärquellen. Und dass es natürlich nicht alles bombenfest sitzt, das ist klar. Ergo müssen wir eben dafür sorgen, dass es wieder ein bisschen sich einschleift. Und dazu sind wir beide da. Und das ist ja unser, also wir alle da, letzten Endes als Dozenten und ProfessorInnen. Und das ist ja auch unser Job. Und wir freuen uns über jeden, der 2, 3 und 4 Mal nachfragt. Denn es ist immer besser, als nie nachgefragt und einfach mit der Attitüde kommend, boah, ich weiß schon alles. Ihr könnt mir nichts erzählen. Und dann frage ich mich irgendwann, erstens weißt du es eben nicht. Und zweitens, hier ist deine 4. Sorry.
Ja, bei uns zielen auch alle Kurse so ein bisschen drauf ab, dass die so ineinander greifen. Zum Beispiel der Kurs World Design, da geht es natürlich darum, wie gestalte ich die virtuellen Welten, in denen ich mich als Spielerin bewege, ja, wie erfinde ich ganze Völker und Kulturen und so weiter. Aber zum Beispiel die Prüfung ist dann eine Fachpräsentation. Und da sollen die Studierenden zeigen, dass sie fachlich toll präsentieren können, wissenschaftlich korrekt auch frei sprechen können, ja, und eine schöne Präsi hinbauen, wo sie dann natürlich aufs Pitchen später vorbereitet werden, ja, und vielleicht auch auf eine weiterführende wissenschaftliche Karriere, wer weiß, aber man muss ja auch mal auf großen Konferenzen sprechen und so als Game Designer, und so versuchen wir von allen Richtungen sie so zu formen und uns quasi nicht zu sehr zu verkopfen, sondern dass jeder Kurs einfach was bringt für die Zukunft, für die berufliche Zukunft auch. Ja.
Das klingt alles super sinnvoll und total wichtig. Und das Schöne ist, ihr habt super viele Fragen, die ich hier vorbereitet habe, quasi alle schon so ein bisschen mitbeantwortet. Deswegen überspringen wir mal hier ein paar. Aber ihr habt das alles schon so super schön beantwortet. Eine Frage, die ich mir aber auch selber tatsächlich stellen würde, ist, Wie geht ihr mit dieser rasanten Entwicklung in Videospielen um? Also ich selbst spiele auch relativ viel und wenn man so ein bisschen die Branche beobachtet, dann ist vor 3, 4 Jahren war es auf einmal, was ist schon, glaube ich, jetzt bestimmt schon länger her, Fortnite, auf einmal haben alle Battle Royals gemacht und alle sagen, jetzt müssen wir alle Battle Royals machen. Jetzt ist gerade wieder das neue Zelda erschienen, jetzt sagen alle wieder, du musst aber das nächste Breath of the Wild, das nächste Elden Ring oder überhaupt was sein, das ist sowieso nur das Game of the Year. Also da ist ja ständig Bewegung drin. Und wie unterstützt ihr denn als Professoren oder als Dozenten in dem Fall, dass man da überhaupt mithalten kann in dieser sich sehr schnell entwickelnden Branche?
Also dann kannst du dir vorstellen, wie es hinter den Kulissen abgeht, ne? Also wenn sich quasi Spiele so schnell entwickeln, wie entwickeln sich die Software, mit denen man Spiele macht, ja, die Engines, die Grafiken, gut, Programmiersprachen entwickeln sich, das weiß ich nicht so schnell, aber da gibt es extreme Entwicklungen, ja, auch kulturell, die wir alle beachten müssen. Und wir versuchen, die Studis, glaube ich, so in eine Richtung zu pushen, die sie selber interessiert. Also wir sagen immer, die beste Inspiration ist das, was einen selber irgendwie bewegt, und jeder Student hat so seinen anderen Fokus, wo er hin will, und wir pushen die nicht in eine Richtung. Also wir sagen nicht, okay, sagen wir mal, vor 10 Jahren waren die Mobile Games relevant, es wiederholt sich alles, das heißt, wir machen jetzt nur noch Mobile Content, weil wir denken, dass in den nächsten 5 Jahren wieder Mobile kommt. Also wir gucken da nicht so in die Glaskugel. Wir diskutieren mit ihnen ganz viel, weil sie uns auch ganz viel beibringen. Also sie sagen dann, ja, kennst du das Spiel noch nicht? Und ich so, na, kann ich noch nicht. Also da lernen wir auch viel voneinander. Und wir bereiten sie darauf vor, auf diese sich ständig verändernde Branche. Und dass sie darauf super schnell reagieren können. Ja? Und dass sie flexibel bleiben im Kopf. Und dass sie, wenn es sein muss, eine völlig neue Software lernen innerhalb von Stunden. Das ist so. Solche Game DesignerInnen wollen wir erziehen. So das Ziel.
Ja, stimmt. Also einerseits absolut richtig, Marion, diese Idee, klar, ich meine, das irgendwie Flipped Classroom ist keine Neuerfindung, aber das von den Studierenden lernen ist, finde ich sowieso super. Ich sage den Leuten auch immer, wenn ein Seminar oder ein Kurs neu startet, dass bestimmt dieser eine Moment oder diese 13 Momente kommen, in dem ich irgendwas sage und jemand denkt sich, das stimmt doch gar nicht oder das ist doch uralt, was der uns gerade erzählt. Und dann sage ich, dieser Moment kommt und ich bitte euch genau dann zu sagen, Hand hoch, ist es nicht so und so, weil natürlich ist es für den Dozierenden am Anfang so ein bisschen unangenehm, wenn er da in seiner Souveränität vermeintlich hinterfragt wird, aber nur so kommen wir dazu, irgendwie mehr zusammen zu lernen. Und das ist letzten Endes das Ziel für uns alle, ja. Und zum anderen ist es auch, wie Marion gesagt hat, wirklich gar nicht so einfach, gerade bei Leuten, die gerade aus einer sehr geregelten Umgebung wie der Schule kommen, ihnen dann zu sagen, okay, aber das Leben in einem Development-Studio ist so krass anders. Und es ist nicht nur anders im Sinne von, das ist Job und das ist Schule, sondern ihr müsst in dieser Branche so verflixt darauf aufpassen, dass euch die Branche nicht überfährt. Ja? Work-Life-Balance. Ihr müsst von Anfang an ein gesundes Verhältnis zu eurem Job entwickeln, weil was unter Leidenschaft läuft für den einen, ist einfach super krass crunchen auf der anderen Seite. Und darauf weisen wir auch sehr oft hin. Natürlich kann man mal, klar, es steht ein Release an, man macht extra Stunden. Es steht ein DLC an, man macht extra Stunden. Aber wenn man das dann nur so aufaddiert und dann denkt man sich, ach krass, das ist mein Kind, gerade war es doch noch 2, jetzt ist es 7 und ich habe es nie gesehen. Das ist kein erfülltes Leben. Also da wage ich mich jetzt aus dem Fenster. Ich habe keine Kinder, aber das ist kein erfülltes Leben für mich. Ich möchte meine Familie, ich möchte die Kinder aufwachsen sehen, ich möchte Zeit mit meinem Partner oder meiner Partnerin verbringen. Und das ist gerade in unserer Branche so essentiell, in der es dauernd heißt, heute haben wir noch irgendwie schnell ein bisschen testen vom eigenen Spiel bis 3 Uhr früh und morgen machen wir halt um 9 Uhr weiter, passt, weil ich irgendwie 0,75 Energy in der Dose habe und zack, weiter geht's. Ja? It's not healthy.
Das ist ein wichtiger Punkt. Also ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, was du sagst. Also ich kenne das halt tatsächlich sehr ähnlich aus meinem Bereich mit Video, weil da ist man auch immer so, ah, der Film muss fertig werden, etc. Und man steckt da sehr viel Herzblut rein. Aber das kann ich aus eigener Erfahrung auch immer nur sagen. Es bringt nichts, wenn man so sehr, auch wenn man das liebt, was man tut, sich so sehr aufzuopfern. Es ist sehr, sehr wichtiger Punkt, den du da erwähnst, Rudolf. Ich glaube, ich sollten mir unbedingt den Leuten, die in diese Branche einsteigen, mitgeben. egal, wenn es in diese ganze Richtung Design geht, ist es immer ein ganz schmaler Grat zwischen Leidenschaft und gesunder Work-Life-Balance, ja. Meine nächste Frage zieht so ein bisschen auf diese Debatte ab, die es auch gerne mal in Deutschland gab, wenn man das Wort Killerspiel-Debatte, ist in Deutschland ein sehr polarisierender Begriff, den man auch oft gehört hat. Aber inwiefern spielt das denn auch eine Rolle innerhalb des Studiums? Wie wichtig ist Ethik und moralische Überlegungen in Bezug auf das Design von Videospielen, auch gerade wenn es um das Thema Gewalt, Rassismus oder auch Diskriminierung geht?
Also da kann bestimmt auch der Rudolf was dazu sagen, weil er sich viel auch mit solchen Spielen beschäftigt. Aber einerseits das ganz Wichtige daran, also wenn man sagt Killerspieldebatte, wir ziehen natürlich auch sie zu einer Medienkompetenz, um quasi Falschinformationen zu filtern und zu sagen, hey, es gibt da aber eine Studie oder 15, die belegen, Spiele fördern keine Gewalt und so weiter. Und dann kann ich die entsprechend zitieren. Ja, das ist so das wissenschaftliche Arbeiten, von dem wir die ganze Zeit reden, so in der Praxis und in der Diskussion. Und ansonsten habe ich gemerkt, dass die nächste Generation an Game DesignerInnen, das sind eigentlich ganz wenige dabei, die nur noch Spiele machen wollen, wo rumgeballert wird und sinnlos getötet wird. Es ist ganz interessant, die haben ganz andere Ideen, ja. Also es wird spannend, was wir alle mal in der Rente spielen werden, was die mal designen werden. So stelle ich mir das vor.
Das ist super.
Ja, sicherlich auch hier eine spezielle Situation in Deutschland. Wir sind es gewohnt, die alten, die sozusagen diese Großdiskurse, die seit Jahren geführt werden, unter dem Fragezeichen immer, spielen ist dann okay, wenn es irgendwie nützlich ist. So Stichwort Lernsoftware, Vokabeltrainer, das ist halt die eine Seite. Die andere große Seite immer die Frage nach der möglichen Gewalttätigkeit, nach Gewaltausbrüchen und zeitgleich auch die Frage nach nichtstofflicher Abhängigkeit, was unter Sucht oftmals zusammengefasst wird. Und ich bin jetzt auch der Letzte, der sagen würde, allzu apologetisch zu sein, weil es gibt ja das Thema Lootboxen, es gibt Dark Design Patterns, ja, die bewusst von Studios designt werden. Es ist ja nicht so, dass Design vom Himmel fällt und dann habe ich diese Lootboxen im. Nein, jemand setzt sich gezielt hin und implementiert diese Designentscheidungen. Und für mich ist es höchst fragwürdig. Gleichzeitig sehe ich natürlich auch, mir wäre es lieber, statt das, also jetzt ganz utopisch gesprochen, mir wäre es natürlich lieber, wenn der mündige Nutzer oder die mündige Nutzerin von sich aus sagt, darauf falle ich nicht rein, ich kaufe das nicht. Aber wir sehen ja an diesen kleinen Titeln wie einem sogenannten FIFA, wie gut die sich verkaufen und wie viel Umsatz die tatsächlich mit diesen Mechanismen auch machen. Also da ist man meines Erachtens wirklich nicht weit davon entfernt von Glücksspielmechanismen einfach. Und wer das behauptet, es sei nicht so, der ist einfach, der ist nicht mal mehr ein Schwätzer, sondern der ist einfach Manipulator. Ne? Und gleichzeitig haben wir es trotzdem nochmal darauf hingewiesen, Ausrufezeichen mit Erwachsenen zu tun, die zu uns kommen. Und man kann sie darauf hinweisen und man weist sie mehrfach darauf hin. Aber die Entscheidung dazu, ob das später in ihrem Game Design irgendwie auftaucht oder ob sie, wie sie damit umgehen, das bleibt natürlich unseren Studierenden letzten Endes überlassen. Und gleichzeitig stimmt es auch, was Marion gesagt hat. Ich denke schon, dass wir in unserem Studium sehen, dass ganz viele Studierende Lust darauf haben, auch vermeintlich heftige Themen anzugehen, die eben nicht sich so einfach eins zu eins in eine Spielmechanik übersetzen lassen wie ein Fadenkreuz. Ja? Also wie gehe ich denn mit dem Thema Depression um? Wie kann ich das abbilden in Spielregeln und Spielmechaniken? Wie kann ich mit dem Tod eines Kindes umgehen? Ja, das sind ja alles wirklich essentielle, schwierige, alltägliche Fragen, die gleichzeitig sich nicht von selbst beantworten. Und darum sehe ich es auch so, dass die Zeiten des Cis-Hetero-Amok, Call of Duty, Guys, die sind nicht vorbei. Das wird sich nach wie vor exzellent verkaufen. Aber der you can have your cake and eat it too, in dem Fall zählt es nämlich, weil der Markt ist groß genug, finde ich, eben auch für andere Ideen, für herausforderndes Game Design, für schwierigere Fragen und wie die eben dargestellt und verhandelt werden. Also da ist genug Platz für alle.
Ganz interessant. Ich habe nämlich letztens ein schönes Spiel, habe ich mir vor 3 Tagen gekauft, mit dem Titel, ist ein Genre, das habe ich auch noch nicht gewusst, dass es das als Genre gibt, Boomer Shooter, wo dann sowas wie Doom drunter fällt. Warhammer Boltgun nennt sich das Ganze. Super Game, macht echt Spaß. Aber ich fand es so interessant, dass man das Genre Boomer Shooter definiert hat. Also auch da wieder rasante Entwicklung. Ganz
Ich habe
witziger Punkt.
Ich habe da neulich auf Twitter auch eine Umfrage gemacht, weil als ich zum ersten Mal den Begriff hörte, Boomer Shooter, dachte ich, aber was wird dann das nächste Genre? Also gibt es dann auch den Boomer Plattformer und das Boomer Echtzeitstrategiespiel? Also das ist ja nur eine Frage der Zeit letzten Endes. Und die
Du
jetzt darüber
meinst
lachen.
Anno?
Ja, das nächste wird dann, ist es jetzt so ein, und später heißt dann halt, boah, ist es so ein Gen Z oder so ein Gen Alpha Shooter? Und was zeichnet den überhaupt aus? Früher sagte man zum Beispiel, es gibt den Doom-Klon, wenn man sowas wie Doom gemeint hat, aber jetzt ist es eben so Rogue-Lite. Also da kann man semantisch schon, finde ich, sehr viel herumspielen. Und wo man auch sehr viel herumspielen kann, ist unser Bachelor, Game Design. Das war die beste Überleitung aller Zeiten.
Die war fantastisch. Ich habe auch gar nicht mehr so viele Fragen, aber ein wichtiges Thema, das ist auch, glaube ich, gar nicht nur so speziell im Thema Game Design, weil ich das immer auch im Bereich Mediendesign sehr gut kenne oder auch in meinem Bereich mit Video. Wie geht ihr denn oder wie bereitet ihr denn die Studierenden mit dem Thema Kritik und Misserfolge um? Also ich kenne das selber, ich stecke auch immer sehr viel Herzblut in so ein Video und dann sagt mir irgendeiner, um Himmels Willen, was ist das für eine Grütze? Obwohl man selber natürlich völlig überzeugt von dem Ding ist und sich denkt, wow, hier ist mein ganzes Leben reingelaufen, meine ganze Leidenschaft. Hier, das ist mein Spiel, das ist meine Kreation. Und dann sagen alle anderen, Mensch, das ist aber nichts. Das haben wir uns aber ganz anders vorgestellt. Wie bereitet ihr da die Studierenden auf diese, ja, Kritikfähigkeit auch vor im Studium?
Das ist eine sehr gute Frage. Können wir gar nicht. Weil das, was sie erwartet an Kritik, also wenn einem das erste Mal jemand sagt, ja, der Publisher hat gesagt, deine Idee, an der wir jetzt ein Dreivierteljahr arbeiten, wird eingestellt, unser Studio wird aufgelöst und ihr seid hiermit alle entlassen. Das ist nichts, worauf man jemanden vorbereiten kann. Also wir können nur die Stories erzählen, wir können unsere Erfahrungen weitergeben, unsere Failures, unsere großen Fehler, die wir schon gemacht haben, alle miteinander. Aber glauben werden sie es uns erst, wenn sie das erste Mal das selber erleben. Was wir in Game Art machen, speziell kann ich kurz erzählen, eine kleine Anekdote. Wir lassen so Thumbnails, heißt es, so kleine Skizzen anfertigen. Und dann fordere ich gern die Studis dazu auf, die wegzuschmeißen. Einfach nur, um quasi zu repräsentieren, dass man manchmal Ideen in die Tonne treten muss und Kill Your Babies nicht im Killerspiele sind, sondern im Ideenkillen sind. Das machen wir alles in der Theorie und auch in der Praxis durch, aber auf das Leben im Studio, im Entwicklerstudio richtig vorbereiten, ich glaube, das können wir gar nicht. Weiß ich nicht. Rudolf, was meinst du?
Also auch, dass so viel die Eigenerfahrung noch am ehesten vermittelt werden kann. Also ein Beispiel die Seminararbeiten. Ich habe hier immer fast immer griffbereit meine eigene erste Hausarbeit, die ich an der Uni geschrieben habe. Und dann sage ich, ja, das hier ist eine 3. Ist halt so. Was habe ich erwartet? Die 3 habe ich auch nicht gerne bekommen, aber so ist es. Und selbst wenn ich jetzt viele, viele, gefühlt 100 Hausarbeiten später eine schreiben würde und gebe die anonym an Kollegen von mir und die bewerten die, da braucht ihr nicht glauben, dass da automatisch irgendwie eine 1 davor steht. Da könnte mir auch passieren, dass da eine 2,7 davor steht. Und so ist halt das Leben. Und zeitgleich gemünzt auf Spiele kann man vielleicht auch sagen, wenn man ihnen erklärt, schaut mal, es ist doch auch einfach sozusagen das Argument der großen Zahlen. Guck mal, wie viel Spiele-Releases jeden Tag auf Steam passieren oder im Jahr. Das sind so und so viel tausend. Glaubt ihr wirklich, dass die alle eine Chance haben, irgendwie groß rauszukommen, damit Geld zu verdienen oder irgendwie wenigstens Awards abzustauben? Ich meine, macht die Augen bitte auf. Eine von diesen Zahlen werdet ihr vielleicht später selbst sein. Und das ist nicht schön.
Aber wo wir jetzt haben wir über Kritik und Misserfolge gesprochen. Wie sieht es denn so mit Erfolgen und Errungenschaften aus, die man so während dem Studium vielleicht auch macht? Was sind so besondere Projekte, an denen man arbeitet im Studium, wo man dann vielleicht auch sagt, so, hey, cool, das war mein erstes richtiges Projekt, da bin ich jetzt richtig stolz drauf. Gibt es da so Beispiele?
Ja, total viele. Also die sind immer selber total überrascht, was sie hinkriegen können. Ne? Also das wir kitzeln das Beste aus ihnen raus. Wir haben zum Beispiel vor kurzem hatten wir einen Stand auf der GG Bavaria. Das war so eine kleine Messe in München. Und da sind die Studis auch gekommen, haben mitgeholfen am Stand und so weiter und haben ihre eigenen Sachen ausgestellt, ihre Projekte und so. Und das war sehr erfolgreich und haben da richtig coolen Workshop-Tag gemacht und so. Das hat ihnen so Spaß gemacht. Und da zum ersten Mal auch rauszugehen mit seinen Sachen und sich zu trauen, die zu zeigen. glaube, das ist schon ein richtiges Erfolgserlebnis und dann natürlich auch von uns auch positives Feedback, positive Resonanz zu bekommen, vielleicht auch festzustellen, dass wir ein bisschen nahbarer sind als vielleicht bei anderen Studiengängen, ja, dass wir sehr offen sind, was wir in der Spielebranche schon erlebt haben und dass wir jedem persönlich immer gern helfen. Also heute Abend zum Beispiel kommt einer meiner Studis zufällig in Regensburg vorbei und wir treffen uns einfach mal mit der anderen Professorin, mit der Nadine Trautsch, die übrigens auch mega großartig ist. Das haben wir schon fast alle erwähnt in unserer Gruppe. Genau, und wir treffen uns und wir haben echt ein gutes Verhältnis miteinander. Ich glaube, das ist auch für uns so ein Erfolgserlebnis.
Nur fürs Protokoll, Grüße gehen auch an Thorsten und Benedikt. Jetzt haben wir alle.
Das sind noch die zwei, die fehlen. Jetzt haben wir alle erwähnt.
Rudolf, möchtest du noch was ergänzen? Ansonsten zieht nämlich meine nächste Frage sehr genau auf das ab, was Marion gerade schon gesagt hat. Wie es denn nämlich mit den Jobperspektiven nach dem Studium ausgeht? Es gibt ja vielleicht auch noch welche, ich sag nur Gamification ist ja auch so ein großes Thema mittlerweile, auch in anderen Branchen, wo man nicht unbedingt in die reine Spielentwicklung gehen muss mit einem Studium Game Design. Wie sieht es denn da so aus nach dem Studium?
So gern ich den Studiengang habe, man möge sich bitte nicht der Illusion hingeben, dass man danach irgendwie ein Generalist sei. Also das ist man ist danach kein Betriebswirt und man ist danach auch kein Jurist und Menschen aufschneiden und zusammenflicken geht auch eher im echten Leben ausgebildet besser als ausschließlich im Boomer-Shooter sozusagen. Werden bestimmte Schlüsselkompetenzen, wie zum Beispiel von Projektmanagement bis Projektmanagement sind auch dabei. Und klar ist Gamification Murder Buzzword. Aber ich glaube, nur um das wiederum zu machen, dazu braucht man kein Game Design Studium abzuschließen. Also man soll sich wirklich bewusst sein, was man da eigentlich machen möchte und was man später machen möchte. Und was ich hier mitgebe, das haben wir schon angedeutet, denkt bitte auch an die Internationalisierung des Spielemarktes. Beschränkt euren Blick nicht nur ausschließlich auf Deutschland, Österreich, Schweiz. Ich gönne jedem deutsch-österreichischen Schweizer im Studio Welterfolg mit 30 Ausrufezeichen. Die Wahrscheinlichkeit, dass man andockt international, ist also gut, man könnte sagen, von unserer Perspektive aus, Österreich und Schweiz ist auch international. Das sind so Tricks in Lebensläufen, wo man sagt, ich mache überall international, halte ich Vorträge. Ja, wo denn? Ja, Klagenfurt. Und dann, okay, nicht schlecht. Also,
erwischt.
Genau, macht da ruhig weiter auf, sucht euch internationale Kontakte, geht auf die Konferenzen, das muss es gar nicht Game Studies sein, aber vernetzt euch, geht auf die Messen, entwickelt ein ganz gesundes Selbstbewusstsein im Sinne von, ich gehe auch gezielt auf die Leute zu, ich mache mir Termine aus, ich mache die vorhinein aus, damit euer Netzwerk dann schon steht, wenn euer Studium Richtung also schon läuft und dann zu Ende geht, wenn ihr erst anfangt zu suchen nach Kontakten und so weiter im Grunde, wenn das Ding schon fast fertig ist, das ist einfach blöd. Fangt früh genug an zu netzwerken. Netzwerken heißt nicht, irgendwie auf LinkedIn zu schreiben, einmal im Monat, ich habe dies und das getan. Ja, das ist leider nur ein kleiner Teil von Netzwerken.
Ja.
Aber im Grunde kann man auch sagen, vielleicht noch ganz kurz, ich meine, das ist ja ein Remote-Studium und das ist halt gleichzeitig Segen wie Fluch für diese Unternehmung, weil man sehr viel natürlich auch machen kann, ohne irgendwie so aus dem Haus zu gehen. Aber Netzwerken so richtig ist halt ein Eisbrecher, wenn man so vor jemand steht, wenn man ihm mal die Hand gibt oder Fistbumpt oder Ellenbogen. Ich weiß gar nicht, was jetzt die aktuellen Covid-Vorschläge dafür sind. Aber unterschätzt es nicht. Unterschätzt wirklich nicht den persönlichen Kontakt. Das kann ich wirklich nur unterstreichen. Und, euch stehen sehr viele Wege offen, wenn ihr es ernsthaft nachverfolgt, wenn ihr so eine gewisse Get-It-Mentalität entwickelt.
Habe ich nur noch eine sehr, sehr schöne Frage. Und zwar erklärt in maximal 2 Sätzen, warum man unbedingt Game Designerin werden sollte. Könnt ihr das?
Ich sag einen Satz und du sagst den zweiten Satz, Rudolf.
Okay.
Wir können das, wir sind so ein gutes Team. Spiele zu machen ist eine absolute Leidenschaft und ich glaube, dass viele unserer Studierenden gar keine Alternative wirklich sehen, weil sie so unbedingt so dringend in die Spielebranche wollen und da mitmischen wollen. Und ich denke, das ist der beste Grund, um Game Design zu studieren und das Handwerk von der Pike auf zu lernen, weil man sich gar nirgendwo anders sieht. Und weil man in einem tollen Team einfach gemeinsam Spiele machen will. Und weil es so ein schöner Job ist, so viele Hürden er auch hat, wie viele andere Jobs. Deswegen würde ich absolut empfehlen, bei uns Game Design zu studieren.
Ja, das war ja ein schöner Satz, Marion.
Der war ein bisschen lang, Entschuldigung. 3 Minus.
Okay. Wenn ihr das zukünftige Leitmedium prägen wollt, wie kein zweiter und keine zweite, dann studiert Game Design.
Sehr gut. Das war ein extrem schöner Einblick. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit euch beiden zu sprechen und über dieses Thema zu sprechen. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, dann schreibt doch gerne an podcast-dualesstudium@iu.org oder schreibt es unter die Kommentare unter den jeweiligen Plattformen. Wir beantworten die bestimmt gerne. Und ich freue mich, wenn ich euch beide mal wieder in einer anderen Konstellation treffe. Wir machen ja auch immer ein paar andere Sachen, auch auf unserem YouTube-Kanal mit Rudolf. Marian, vielleicht haben wir auch mal das Vergnügen. Ja, wir haben noch nicht so viel gemacht, aber who knows?
Ja, gerne. Ihr ladet ja immer nur den Rudolf ein. Ihr könnt
Der
mich auch mal.
Rudolf kommt auch einfach immer. Der Rudolf ist einfach da. Man hat gar keine Wahl. Der Rudolf
Vielleicht
ist
ist der
einfach auf
Rudolf mal
einmal da.
verhindert. Dann vertrete ich den einfach.
Ich bedanke mich auf jeden Fall. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.